ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Driller-Killer höchstpersönlich und ich bin ja sein allergrößter Fan, der Daniel. Hallo Daniel.
Hallihallo. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich jetzt was malen soll oder lieber irgendwelche Punkmusik machen.
Während ich es aussprach, fragte ich mich gerade, was das über mich aussagt, wenn ich sage, Daniel sei der Driller-Killer und ich sei sein allergrößter Fan. Ist auch so ein bisschen weird und creepy. Also.
Ja, schon. Ich meine, auf die Art und Weise hast du wenigstens unsere beiden Filme für heute Abend angekündigt und das ist natürlich schon sehr clever gewesen von dir. Und ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich meine, ich habe ja auch deinen Bravo-Starschnitt an der Wand, von daher.
Oh, danke schön. Ja, wir müssen ja auf die Uhr gucken. Wir müssen ganz ökonomisch reden, schnell fertig werden, zackig, wie die beiden Filme heute Abend, über die wir sprechen, die nicht nur steezy sind, kontrovers diskutiert, damals bei Erscheinen, immer noch durchaus skandalös und sind beide relativ kurz und knackig, würde ich sagen.
Also sag mal so, der Driller-Killer war es für mich nicht, weil ich die etwas längere Fassung gesehen habe, aber ja.
Oh, ich wusste gar nicht, dass du Zugriff drauf hast. Denn ich glaube, die kürzere Fassung, die Kinofassung, ist ja in der Public Domain. Die kann man überall angucken, bei YouTube, archive.org und so weiter. Ja.
Ja.
Wie bist du denn an die längere Fassung gekommen?
Die liegt bei Dailymotion.
Oh, okay. Auch das? Sehr cool. Okay. Wunderbar. Ich habe hier die Arrow Blu-ray und die bietet eine Vielfalt an Fassungen. Also die Kinofassung, die Pre-Release-Fassung, die du jetzt geguckt hast und dann eben auch noch in unterschiedlichen Bildformaten. Also einmal diese Open-Matte-Version, also die quasi so dem klassischen Fernsehformat von 1,37:1 nahe kommt und dann eben nochmal die Widescreen-Fassung. Und ich habe mir die kürzere Kinofassung in der Widescreen-Fassung angeguckt.
So. Connoisseur, du.
Ja. Es war einfach so, das war die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und du hast eben die längere Fassung geguckt.
Ja, aber es war nicht meine Entscheidung, weil ich habe einfach nur drauf geklickt.
Ah, okay. Ich dachte, du klickst einfach auf das Video, das im englischsprachigen Wikipedia-Eintrag verlinkt ist. Das ist nämlich die kurze Fassung.
Das könnte man natürlich machen, wenn man denn schlau ist. Bin ich nicht.
Ich schrub dir entsprechend.
Das ist richtig. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Okay.
Ich glaube, du hast mir, glaube ich, sogar einen Link zu YouTube geschickt. Und auf den habe ich allerdings auch drauf geklickt. Und als ich dann ganz am Anfang kein Wort verstand, dachte ich so bei mir, vielleicht ist die Tonqualität woanders besser. Spoiler, nein, ist sie nicht. Aber ich bin dann bei dem anderen geblieben. Und als ich dann auch noch las, eben bei der Wikipedia, dass da eben irgendwie 5 Minuten mehr drin sind, dachte ich, oh, komm, die tue ich mir jetzt auch noch an und dann ist es schön. Ja,
ich habe keine wache Erinnerung mehr daran. Also Menschen, die sich den Film angucken wollen, gerne englischsprachigen Wikipedia-Eintrag anklicken. Da ist eine Full-HD-Version in wirklich guter Bildqualität, mieser Tonqualität für Umme guckbar. So. Mhm. Nicht die Langfassung, die muss man offensichtlich woanders suchen, sagt Daniel. Ja, und genau, und an zweiter Stelle sprechen wir über, der Film ist von Abel Ferrara, The Driller Killer, aus dem Jahr 1979. Sein zweiter Film nach seinem Spielfilmdebüt, Nine Lives of a Wet Pussy, den ich mir auch demnächst mal angucken möchte.
Ja, sehr schön.
Und zurzeit reden wir heute über Der Fan aus dem Jahr 1982 von Eckhard Schmidt mit Desiree Nosbusch und ich glaube Bodo Steiger.
Genau der.
Genau der.
Genau, der Sänger von Rheingold.
Die ich mir auch mal ergoogelt habe, von denen ich wirklich wenig wusste und festgestellt habe, ich meine, die waren mal so mittelgroß, aber die waren nie so richtig groß während der neuen deutschen Welle.
Nee, sie sind sehr, sehr schnell dann wieder abgetaucht, aber natürlich Dreiklangsdimensionen ist natürlich so ein Lied meiner persönlichen Kindheit einfach. Ja, und da kam es ja nicht dran vorbei. Und ich glaube, das war eben auch ein erschreckend großer Hit und auch so ein Einstieg für viele halt einfach auch in die neue deutsche Welle.
Ja.
Aber dann haben sie hier den Soundtrack hierzu gemacht und dann war's das so im Groben, denke ich mir.
Ja. Das war's das so im Groben. Nicht so für Eckhard Schmidt bzw. Abel Ferraras Karriere, die ging noch munter weiter. Für Eckhard Schmidt nicht so wahnsinnig profitabel, aber er macht weiterhin sein Ding und er ist wahnsinnig stolz drauf auf die unheimlich vielen Filme, die er dreht, die aber kaum ein Mensch gucken kann, außer man ist eben bei Kleinkunstfestivals unterwegs.
Okay.
Und Abel Ferrara dreht ja auch durchaus größere Produktionen und wir haben ja auch ein, zwei hier schon besprochen und werden sicher auch in Zukunft noch ein, zwei weitere besprechen.
Aber ganz sicher, ja.
Ja, The Driller Killer, ja. Das Jahr ist 1979. Die Hauptrolle spielt Mr. Ferrara himself und den weiteren Hauptrollen Caroline Mertz, Baby Day, Harry Schulz, Alan Winroth, alles so aus der Entourage um Abel Ferrara stammend, also seine Buddies aus der New Yorker Filmemacher-Künstlerszene. So. Mhm, geschrieben von Nicholas St. John, der öfter mit Abel Ferrara zusammengearbeitet hat. So, ich stolpere immer wieder über seinen Namen, hoffentlich auch das letzte Mal. Und die UFDB-Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen. Geschrieben hat sie Dennis O. Dennis schreibt, dem Maler Reno Miller wachsen die Probleme über den Kopf, Geldnöte, Ärger mit seinem Händler, Pech in der Liebe und nicht zuletzt die Rockband, die direkt neben seinem Apartment bis spät die Nacht laut herumschraddelt, sehr schön, machen ihn zu schaffen. Die nervliche Belastung wird für Reno so stark, dass er den Verstand verliert. Um seinen Ärger Luft zu machen, schleicht er nachts durch die Straßen New Yorks und tötet wahllos Obdachlose mit einem Akkubohrer. Schon lange keine so adäquate Inhaltsangabe mehr gehabt.
Ja, korrekt, ja.
Wie hat der Film dir gefallen?
Ich so fand ihn sehr, Pi mal Daumen fand ich ihn sehr anstrengend.
Ja.
Nicht schlecht, wohlgemerkt, das ist gar kein, das ist kein Werturteil, oder noch keins zumindest. Aber ja, er rieb ganz schön an meinen Nerven.
Mhm.
Das lag sicherlich auch ein bisschen an der Tonqualität, aber ich möchte mal so sagen, ich glaube, ich habe verstanden, dass es eben vor allem so eine Art Sittengemälde quasi des New Yorks, des New Yorker Undergrounds Ende der 70er ist. Und dafür, glaube ich, kann man ihn ganz hervorragend schätzen, weil die Einblicke, die man hier so kriegt in ja das, was du gerade eben als Künstler-Entourage bezeichnet hast von Ferrara selber oder eben wie halt da so diese die Punk-Szene halt aussah und all das, das ist ziemlich cool.
Mhm.
Also da mal so ein Eindruck zu bekommen, hat mir schon gefallen. Ich weiß nicht, ob ich es eben auf die 100 Minuten gebraucht hätte, wie jetzt eben diese etwas längere Fassung hat. Und ich glaube, die Idee, da eine Story reinzubringen, tut, also zumindest eine Horror-Story oder Grusel- oder Thriller-Story, wie man es immer nennen möchte, tut der ganzen Geschichte nicht so wahnsinnig gut.
Mhm.
Ich glaube, als Drama funktioniert sie, glaube ich, besser. Und ich hatte aber eben auch, also gerade wenn es nach 20 Minuten Geschraddel, um mal bei dem Wort zu bleiben, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, hier so ein bisschen den Super 8 Aufnahmen von einer Abi-Feier oder sowas beizuwohnen. Also mit anderen Worten, ich fühlte mich immer so ein bisschen außen vor. Der Film hat es nicht geschafft, mich da so richtig reinzuziehen und mir das Gefühl zu vermitteln, in jener Zeit irgendwie dabei zu sein.
Mhm.
Sondern ich hatte irgendwie eher so ein bisschen den Eindruck, ich darf das mir angucken und ich weiß nicht genau. Also ich bin da so ein bisschen, ich kann nicht behaupten, dass er mir nicht gefallen hätte, aber ich habe so ein, wie sagt man so, ich bin so ein bisschen auf dem Zaun.
Ist komplett nachvollziehbar. Ich finde den auch eher interessant, eine interessante Kuriosität, als dass ich dann sagen könnte, ich finde den absolut mega toll und das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich denke schon, er ist sowas wie Pflichtprogramm für Menschen, die sich für abseitiges Kino, Arthouse-Kino, Horrorfilme interessieren. Ich glaube, den sollte man zumindest einmal geguckt haben, irgendwann mal.
Mhm.
Einfach, weil er durchaus auch prägend ist für das spätere Schaffen von Ferrara, aber eben auch für so bestimmte Trends einfach im Horrorfilm bedient und gleichzeitig eben so, doch sein eigenes Ding macht und auch so auf das spätere Werk von Ferrara verweist. Also ich meine, allein diese ganze christliche Symbolik und das New York der späten 80er, späten 70er, frühen 80er, die katholische Schuld, die Erbsünde und so weiter. Also da spielt ja alles das mit rein, was Ferrara als Motive auch in seinen späteren Werken ranbringt. Und natürlich ist es kontrovers und skandalös und blutig und insofern schon prägend, glaube ich, auch für ihn und für sein späteres Schaffen. Aber ja, es ist tatsächlich eher sowas wie eine, ich finde auch sehr gelungene Fingerübung, die allein was so das Erzähltempo betrifft, auch Hänger hat.
Ja, ja.
So sehr ich auch Gefallen daran hatte, an diese Einblicke in die New Yorker Battle-Künstler, sag ich mal, Szene der späten 70er Jahre, dachte ich mir auch, nachdem sie zum dritten Mal einen Song der Roosters, so heißt die Band, diesem Film komplett ausgespielt haben, dachte ich mir, ja, das ist so, also hätte man auch ein bisschen temporeicher machen können.
Ja, ja.
Weil ehrlich gesagt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, ob die Musik nur mir nicht gefällt oder ob die absichtlich als nicht so wahnsinnig gute Band auch dargestellt werden sollen. Weil die vieles Frage, von dem, was sie machen, ne,
ja,
schon ein bisschen nervlich belastend.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich, aber sagen wir mal so, ich hab ja auch irgendwelche Bootleg-CDs von den Ärzten, bevor sie die Ärzte waren. Also Demos und irgendwelche komischen Aufnahmen, die sie irgendwie auch etwa, naja, ja, muss, sollte so etwa die Zeit gewesen sein, vielleicht 2 Jahre später. Und das klingt auch alles sehr danach. Ich glaube, es war auch ein bisschen die Idee dieser Bewegung und der Musik und der Zeit, dass eben im Prinzip jeder, ob er nun musikalisch ist oder nicht, Punk machen kann. Und sagen wir mal, die meisten davon sind eben zu Recht vergessen. Weil es eben ein Lebensgefühl war, das eben sich schlecht transportieren lässt. Die besser produziert waren, die hört man ja auch heute noch. Nur, dass es eben mittlerweile auch nicht anders klingt als gut gemachter Pop. Ja? Also, und dann habe ich eben so das Gefühl, nein, es ist handgemachte oder auch vielleicht schlecht handgemachte Musik, das ist auch so ein Aushängeschild. Und das ist dann eben auch Anti-Establishment. Und da kannst du dann eben auf Droge irgendwie voll abgehen und so. Und entsprechend habe ich mir die Frage auch gestellt, sollen die schlecht sein oder sollen die schlecht sein? Also aus beiden Perspektiven. Also
ich glaube, die sollen schlecht sein. Die sollen auch menschlich schlecht sein, weil die machen sich auch immer so lustig über menschliches Unglück. Das ist ja schon, die sind ja schon sehr, sehr, ich möchte mal sagen, so ein bisschen sozial verwahrlost auch. Ne? Die sind selber nicht wahnsinnig gut dran, aber wenn sie dann so einen Obdachlosen da rumkrebsen sehen auf der Straße, wird erstmal, lachen sich erstmal scheckig. Und entsprechend ist auch die Musik so ungut.
Ja.
Und nervt ja auch unsere Protagonisten.
Ja, in der Tat. Also ich meine, am Anfang fand ich das tatsächlich sehr cool. Ich hab ja früher viel Punk-Sachen gehört und fand das irgendwie hochsympathisch und irgendwie nett und eben sehr klassisch zugänglich. So. aber es ist eben tatsächlich auf die 100 Minuten irgendwann einfach nervtötend. Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, als ob es auch immer schlechter wird. Für mich war eben auch so der Moment erreicht, an dem ich halt wirklich dachte, jetzt kann ich auch verstehen, warum Reno davon so genervt ist, als dann Tony Coca-Cola halbnackt irgendwie mit der Gitarre irgendwie durch seine Wohnung tänzelt, während er arbeiten will und dabei eben irgendwelche Riffs irgendwie vor sich hin klampft und so. Und ja, also von daher schafft der Film doch das, also zumindest auf der Ebene, mich mit unserem Protagonisten mitfühlen zu lassen.
Ja. Ich finde, der Umgang so mit diesen Kunstschaffenden in diesem Film ist ganz merkwürdig. Also es ist sehr, sehr ambivalent, weil einerseits wird schon auf sie kritisch drauf geblickt im Sinne von, ach guck mal hier, so da ist die künstlerische Bohème und die guckt auf den Rest der Welt herab und die denkt, sie sei was Besseres und sind absolut rücksichtslos und proben da bis 3, 4 Uhr morgens ihre schlechten Popsongs. Und Reno ist ja auch also nachdem, wie ich das verstanden habe, so mittelmäßig talentierter und nur kaum erfolgreicher Künstler und kann auch nichts wirklich reißen. Und andererseits so habe ich das Gefühl, hat er doch der Film und Ferrara selber und sein Co-Autor einigermaßen Respekt davor, vor dem, was die so machen und behandelt seine Figuren eigentlich schon mit einem gesunden Maß auch an Empathie. Also auch nicht nur was Reno betrifft, der ja zumindest auch eine Motivation für das, was er da tut, geliefert bekommt, auch wenn die natürlich nicht ausreichend gut genug ist, um einfach wahllos Leute umzubringen, das möchte ich jetzt nicht behaupten. Aber auch hier Tony Coca-Cola, der ja so sich auch gerne mal Fummel anzieht und schminkt und sagen wir mal so nicht dem gesellschaftlichen Mainstream entspricht, das wird niemals irgendwie despektierlich kommentiert, sondern immer mit einer gewissen Ehrfurcht und auch Bewunderung. So, ach, guck mal hier.
Wie Johnny Thunder halt von den New York Dolls. Ja.
Und das ist schon cool, ehrlich gesagt. Also es fällt kein einziges Mal auch in diesem ganzen Film eine diskriminierende Begrifflichkeit, wo bin ich eigentlich immer schon festrechne bei dieser Art von Film, dass eben entsprechende Worte fallen. Ich denke mir, nee, also insofern, die sind schon in sich, also zueinander loyal, soweit es denn geht. Und dann kommt eben der Driller-Killer und bringt sie alle um.
Ja, sind sie das so wirklich? Ich meine,
Reno geht kein einziges Mal nach oben. Ich glaube, die spielen ja in einem Apartment über ihm und sagt, Schnauze, Leute, es reicht. Sondern er geht am Wochenende noch mit denen aus.
Ja, aber er geht zum Vermieter und schwärzt sie an und droht damit keine Miete zu zahlen.
Was er eh nicht tut.
Das fand ich ganz lustig.
Apropos lustig, fandest du den Film lustig? Hier steht Black Comedy Horror Film.
Überhaupt nicht. Und spätestens, wenn dann der eine da an der Bushaltestelle irgendwie seinen inneren John Cleese als hier Arbeiter im Ministry of City Walks channelt, fand ich es überhaupt nicht mehr lustig. Ich hatte so das Gefühl, das könnte man vielleicht als lustig empfinden, aber nee, war es nicht. Ich wollte aber gerade noch hinzugefügt haben, dass ich empfinde, dass die nicht sehr fair eigentlich miteinander umgehen. Hier dieses eine Mädel, das eben mit Tony rumhängt und dann aber irgendwie Pamela, ja, beschimpft oder droht, also ihr droht, sie soll die Finger von ihm lassen und all das, und sowieso Carol und Pamela, die miteinander rummachen, und Reno wird eifersüchtig und also ich habe schon das Gefühl, da sind eine ganze Menge sehr gestörte Beziehungen in diesem Film. Aber also was ich hier zumindest wittere, ist, dass Abel Ferrara, sagen wir mal, schon so ein bisschen das versucht darzustellen oder abzufilmen, was er selber kennt aus seinem eigenen Umfeld, mit einer gewissen Kritik, aber gleichzeitig eben auch mit einer großen Liebe für die Szene.
Ja.
Und also das, ich denke, wird schon deutlich und klar. Und eben da scheint es ihm auch wichtig zu sein, eben auch zu zeigen, was da für Probleme gibt. Und ganz ehrlich, dafür bin ich total da. Die erste Stunde des Films fand ich interessant, weil ich ihm gerne wissen wollte, wie funktionieren denn diese Figuren miteinander. Und da sind ja auch einige von den etwas längeren Szenen drin. Und gerade wenn sich eben Reno und Carol streiten zum Beispiel, was wohl offenkundig in der kürzeren Fassung nicht drin ist, dachte ich so, das ist erstaunlich gut geschrieben, das ist eben auch erstaunlich gut gespielt und gefilmt. Mehr davon bitte gerne. Aber irgendwie kommt er dann auch nicht so richtig zum Punkt, bis er dann so etwa ab der Stundenmarke den Bohrer rausholt.
Ja, ich glaube, der erste Mord geschieht nach 40 Minuten, aber das stimmt, das ist dann eher so sporadisch und häufiger, richtig dolle geht es erst los, so nach einer Stunde, hast recht, ja.
Genau, und dann kriegt er einen anderen Charme, zumindest zeitweilig, weil er dann auch immer wieder zurückfällt in den Teil, den wir eigentlich in der ersten Stunde abgehandelt hatten. Brauche ich das jetzt nochmal? Eigentlich nicht, weil ich bin doch jetzt gerade bei dem Thema mit dem Bohrer. Im Übrigen, ob das ein Akkubohrer ist oder nicht, da möchte ich gar nicht mal Hand für ins Feuer legen, weil ab und an sieht man ein Kabel. Da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, wo zieht er eigentlich gerade den Strom her?
Ich glaube, er hat so einen Akkugürtel, ne? Der da beworben wird im Verkauf.
Das kann sogar sein, ja.
Den guckt er sich ja an. Er sieht ja diese Werbung und hat dann diese Epiphanie da für $19,95. Gibt es ja diesen Akkugürtel, und er steht ja dann vor diesem Hardware-Store. Und,
stimmt, ja.
Ich glaube, er kauft ihn dann. Aber tatsächlich wird das auch niemals so. Also, es wird nicht in der Art und Weise vertieft, wie es angeteasert wird, weil man hat auch diesen Moment, wo er mit Pammy und Carol vom Fernseher sitzt, und da kommt dieser Werbespot, und man sieht so seine Augen richtig aufgehen, so, oh Gott, ja, das brauche ich. Aber dann später spielt es, glaube ich, keine Rolle mehr, woher der Saft für seinen Drillbohrer kommt.
Ja. Etliche der Mordszenen, das ist ja, sagen wir mal, glaube ich, das
Brot- und Buttergeschäft dieses Films.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde alles, was nicht mit den Mordszenen zu tun hat, irgendwie interessanter, aber die Mordszenen, die haben was, die haben einen perfiden Charme. Größtenteils sieht man ja sehr wenig. Und wenn man dann mal ein bisschen was Ausführlicheres sieht, dann stelle ich mir schon vor, dass das sehr unangenehm sein kann. Also gerade der vorhin erwähnte Mensch da an der Bushaltestelle, das ist recht elegant gelöst, wie ich fand. Und auch zum Schluss Dalton, sein Mäzen, so in etwa, das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Und natürlich der Mann, der das Ding in die Stirn bekommt.
Ja.
Ansonsten habe ich mir schon so ein bisschen die Frage gestellt, wie tödlich kann sowas eigentlich sein, wenn man nicht eben, also wenn man nicht an entsprechende Körperteile gelangt. Also, weil es gibt ja auch etliche, die dann in den Bauch bekommen und so, und dann aber eben sofort da niedersinken.
Ich glaube, sein Vorteil, also Renos, Abel Ferraras Vorteil, ist, dass er eben hauptsächlich auf Obdachlose zugeht, in wahrscheinlich zugetrobten oder volltrockenem Zustand, und die sich nicht immer richtig wehren können. Aber die Frage habe ich mir auch ein, zwei Mal gestellt. Insbesondere eben, am Ende, wenn er dann auf den Kunsthändler da auf Dorton Briggs zugeht. und denke mir, ja, der ist so eigentlich fit genug, der könnte einfach wegrennen.
Ja, ja.
Und genau, der ist ja auch nicht so ein Drillbohrer, ist ja nicht unmittelbar tödlich, zumindest nicht so mit der Wucht, mit der er hier offenbar betrieben wird. Also
ja, ja.
Das, was ich hier zu Hause habe, möchte ich mal sagen, meine Werkzeugkiste ist ein bisschen kraftvoller. Aber ja. Ich muss sagen, der hat keinen tragbaren Akkugürtel, also der wird an Strom angeschlossen.
Und der Bohrer selber, mit dem Dalton dann an die Wand gepinnt wird, der ist auch, der ist recht lang. Den möchte ich auch nirgendwo haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also für mich funktioniert tatsächlich als Horrorfilm ganz gut. Ich gebe dir aber recht, die interessanten Szenen sind andere. Ich finde eben, er ist tatsächlich erstaunlich. Er ist noch nicht auf der Höhe von Ferraras späterem Schaffen, das möchte ich uns gar nicht behaupten. Wie gesagt, ich finde den auch eher interessant, denn wirklich rundum gelungen. Mhm. Oder faszinierend, möchte ich sagen, weil das Sujet ist schon sehr abgründig. Er bedient schon so klassische Slasher-Film-Erzählmechanismen, Tropen einfach dieser Zeit. Das war ja auch dann in, muss man sagen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
So ein bisschen Basket Case und sowas.
Ja, natürlich. Maniac, einfach so dieses Grindhouse-Feeling, so der 42nd Street New York, irgendwie der späten 70er, frühen 80er. Das ist ja auch
das lieben wir.
Ist ja auch ein magischer Ort, genau. Und das ist schon toll. Also das fühlt sich schon alles ganz wunderbar an. Und man muss eben auch sagen, ähnlich wie Maniac, er ist eben einfach so einfach ein Ticken besser filmemacherisch, finde ich, als erwartbar. Mhm. Also einfach dieses Schnitt-Gegenschnitt, auch wenn so die Figuren die vierte Wand durchbrechen und teilweise fast direkt in die Kamera gucken, dieser Schnitt von irgendwie Close-Ups irgendwie zu totalen. Ich fand schon zum ersten Mal die Szene zum wirklich beeindruckend, in der Dalton seinen Telefonapparat aus dem Fenster schmeißt und du siehst eben, wie das Ding davon von der Innenseite seines Apartments auf die Scheibe trifft und dann eben Schnitt auf die Hausfassade außen und das Ding fliegt da einfach nahtlos aus dem Fenster. Und ich dachte, allein dazu, also wenn man so ein kleines Budget hat und offenbar auch sehr, sehr geringe Erfahrung als Filmemacher zu dem Zeitpunkt seiner Karriere, da gehört schon einiges zu, das so kompetent zu inszenieren. Und auch bei den Effekten, die sind jetzt nicht wahnsinnig blutig, das ist ja auch schon erwähnt, aber wenn sie es dann eben sind, dann ist es auch wirklich gut getrickst. Also der Film ist handwerklich wirklich hervorragend.
Ja.
Das mag man bei dem Film, der Driller Killer heißt und sich eben um das dreht, um das es sich dreht, gar nicht so erwarten. Und das finde ich schon ganz toll.
Ich würde ja gerne mal wissen, ob Ferrara selber die Bilder gemalt hat, die eben Reno malen sollte, weil ich hatte so das Gefühl, dass da halt wirklich, dass da eine Menge Gespür für Kunst in allen Medien halt ist. Ehrlicherweise, und das mag auch vielleicht so ein bisschen an der Zeit liegen, David Lynch fällt mir natürlich auch ganz stark zu ein.
Ja.
Der natürlich eben vor allem mit seinen Kurzfilmen und Eraserhead eben sehr schnell seine künstlerische Ader in alle Richtungen halt ausdehnen konnte, aber eben etwa auch zur gleichen Zeit da eben aktiv war.
Ja.
Ansonsten gebe ich dir völlig recht. Es sieht alles viel besser aus, als es vermutlich müsste. Ja.
Es wirkt für mich auch reflektierter, als es sein sollte, finde ich, zu dem Zeitpunkt. Also es ist nicht so die Art von, es ist ja nun mal kein Debütfilm. Wie gesagt, Nine Lives of a White Pussy war der Debütfilm, wobei der noch sehr viel verspielter und alberner sein soll als dieser hier. Und der wirkt für mich schon relativ reif, also eigentlich gar nicht wie so ein richtiges Frühwerk, sondern schon etwas wie von einem Filmemacher, der wirklich so seinen Stoff und seine Figuren unter Kontrolle hat. Jetzt kann man wirklich darüber streiten, ob das denn eben auch alles so dramaturgisch zackig inszeniert ist oder erzählt ist, wie es sein sollte. Wie gesagt, ich würde auch sagen, der Film hat trotz seiner vergleichsweise kurzen Spielzeit durchaus Längen oder Szenen, die für mich ein bisschen redundant wirken. Ich brauche nicht jeden Song der Roosters in 3, 4, 5 Minuten länger ausgespielt. Und es gibt auch so ein paar Gespräche, die mehr oder weniger doppelt geführt werden, wo ich mir denke, ja, ich glaube, ihr habt den Punkt vermittelt, den müsst ihr nicht nochmal machen. Aber im Grunde, also so technisch, aber inszenatorisch auch schauspielerisch, da gibt es auch wenig Ausfälle, wenn man bedenkt, dass er eben auch überwiegend hier mit Laien arbeitet oder mit Leuten aus seinem Freundeskreis. Es sind sich die allergrößte Kunst, das möchte ich auch nicht behaupten. Und ich glaube auch nicht, dass von den Schauspielerinnen und Schauspielern so viel gefordert wird. Ich kann mir auch vorstellen, die spielen zum wahrscheinlich gesunden Teil auch sich selbst.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist doch einfach nur jetzt basiert auf die so anderen Filmen dieser Zeit und Machart, die ich so gucke, auch mein Eindruck, der Film ist einfach viel besser, als er das Recht hat zu sein.
Ja, also ich glaube...
Ein vergiftetes Lob wahrscheinlich, ja.
Also ich glaube, wenn ich anfangen müsste, ich glaube, der Film ist jeder Kritik erhaben. Anders gesagt, ich glaube, das, was wir bisher gesagt haben, wird dem schon verhältnismäßig gerecht, alles in allem, ohne halt dann jetzt wirklich in irgendwelche wissenschaftlichen Tiefen gehen zu können oder zu wollen. Ansonsten ist er halt das, was er ist. Und er ist eben auch unapologetisch, was das angeht. Und das finde ich, ich meine, das ist bei Ferraras Sachen ja sowieso meistens der Fall und dafür schätze ich ihn ja auch als Regisseur. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir über Bad Lieutenant reden mal irgendwann. Ich glaube, das
machen wir ja, ja.
Noch mein erster. Nee, gar nicht. Ja, doch, ich glaube, es war der erste Film.
Ich glaube, mein erster war King of New York, aber.
Ja, klar,
aber
über den haben wir ja schon gesprochen.
Ja, genau. Battle Tent sicher ganz vorne mit dabei, ja.
Aber ich glaube, wenn ich mäkeln müsste, ich glaube, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, wenn ich mäkeln müsste, dann würde es eben in bestimmte, nicht nur in bestimmte schauspielerische Leistungen gehen, das hattest du ja auch gerade gesagt, weil ich glaube, auch das ist jetzt nicht schlimm in dem Sinne. Es fällt mir nicht so unangenehm auf, wie zum Beispiel bei der Fan, über den wir gleich reden werden. Das ist ein kleiner Vorgeschmack. Aber es ist eben eher, dass ich bestimmte Szenen und deren Notwendigkeit nicht verstehe.
Ja.
Also und es fängt gleich ganz am Anfang damit an, ne? Wenn eben Reno und Carol halt in die Kirche gehen. Ich habe keine Ahnung, was soll das, wohin führt uns das, was bringt uns das? Und ich habe es ehrlicherweise bis zum Ende des Films nicht rausgefunden.
Mhm.
Jetzt lese ich hier bei der Wikipedia, dass dieser Obdachlose in der Kirche Renos Vater sein soll.
Ja, natürlich.
Ich habe es aber nicht verstanden.
Ich habe es auch nicht.
Ich habe es überhaupt nicht mitgeschnitten. Also gar nicht. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es am Film. Ich weiß es nicht.
Ich habe mir auch den Spaß erlaubt, gegönnt und mir die Wikipedia-Inhaltsangabe durchgelesen und dachte mir, wow, also 10% davon ist einfach eine Nacherzählung der Szene und der Rest ist einfach rein interpretiert.
Ja.
Oder stimmt vielleicht das Interview mit Ferrara, aber die Szene selber gibt nichts davon her. Er geht aber in eine Kirche für Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Versucht ein Gespräch anzufangen mit einem älteren, bärtigen Herrn, stößt ihn offenbar ab, er geht raus und sagt, keine Ahnung, wer der Typ war.
Ja.
Und Carol sagt, aber hat er doch deine Nummer in der Tasche.
Ja.
Ja, doch, jetzt stimmt, jetzt wo du sagst, ne? Natürlich war es der Vater.
Ja, aber es ist trotzdem, ja. Aber ernsthafterweise, und von davon gibt es halt doch genug Szenen. Mhm. Auch
der Hase?
Der Hase zum Beispiel, vom Hase. Mein Bruder war tot, aber trotzdem so.
Ja.
Da krieg ich dann so eine Buttgereit-Vibes irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, das meine ich auch mit Sachen einfach forcieren, doch mal irgendwie so Emphase draufsetzen auf Sachen, die eigentlich bereits erzählt sind. Und ich finde auch zu dem Zeitpunkt des Films, so nach über einer halben Stunde, wo man eben merkt, Reno gleitet eh einen Wahnsinn ab, nochmal zu zeigen, wie er diesen Hasen da, den ohnehin schon toten Hasen mit einem Messer malträtiert, ist so, ja, komm.
Aber auch da gibt es Unterschiede, wie zum Beispiel die vorhin erwähnte Szene, wenn eben die eine Punk-Lady mit diesem Pferdeschwanz an einer seltsamen Kopfstelle eben auf Pamela einredet, die gerade versucht, sich wahlweise zu schminken, eine zu rauchen oder irgendwie zu koksen. Ich weiß nicht so genau, was sie da eigentlich macht. Und ich denke so ein bisschen auch bei mir, die Szene führt doch auch nirgendwo hin. Hm. Aber gleichzeitig ist sie eben so ein Slice of Life für diese Community, in der sich eben der Film halt abspielt. Und dafür bin ich ja dann da. Deswegen sage ich halt, okay, diese Szene hat mich auch verwirrt oder eben, ich fand sie nicht gut genug in die Story integriert, sagen wir mal so. Aber ich verstehe, dass es eine charmante Szene ist, die mir ja durchaus etwas sagt über diese Figuren. Und das wechselt sich hier halt ab, hin und her, mit Sachen, bei denen ich denke, ja, okay, brauche ich das jetzt vermutlich nicht, aber ist interessant mit anzusehen.
Ja, klar.
Und Dingen, bei denen ich irgendwie auch denke, ja, aber wohin sollen das jetzt führen? Wir hatten doch gerade was ganz anderes. Von daher bin ich ja schon fast ein bisschen dankbar, wenn der Film eben so etwa nach einer Stunde für 10-12 Minuten Reno eigentlich nur mit dem Bohrer durch die Gegend rennen lässt, um alle paar Sekunden sich auf einen Obdachlosen zu stürzen.
Ja, klingt hart, aber mir ging es so oder so ähnlich tatsächlich. Jetzt auch mal wiederholten sehen. Es ist einfach so. Der Film hat einfach erzählerische Schwächen. Ich stimme absolut zu. Er ist besser darin, einfach Stimmungen und Figuren, ein Lebensgefühl einzufangen, als wirklich eine nachvollziehbare Story zu erzählen. Es gibt ganz viele Episodchen in dem Film, die ich auch so losgelöst vom Rest des Geschehens echt interessant finde. Auch, dass zum Beispiel Tony irgendwann bei Reno ausschlägt und ein Porträt von sich malen lässt und dann stellt sich immer raus, Tony Coca-Cola Geld. Mhm. Nicht so viel Geld, dass er $500 Reno zahlen kann, aber $420 will er ihm zahlen. Aber als dann Reno entgegnet, nee, er will 500, sagt doch Tony sofort, okay, 500. Und denke mir, ja, okay, also wow, die scheint es ja dann doch echt finanziell wirtschaftlich gut zu gehen.
Ja,
und
deshalb
hatte ich so den Eindruck, die kommen alle kaum über die Runden.
Ja, weißt du, es gab damals in den 80ern den Spruch, Biggie wäre auch gerne Punk, aber sie kann sich die Klamotten nicht leisten.
Ja.
Also von daher,
da habe ich mich auch ganz kurz einen Augenblick wieder gefragt, soll das dann eben auch eine kleine Kritik sein, Seitenhiebe auf dieses Prätentiöse, was Künstler innen auch eben gerne mal pflegen, so von wegen am Rande des Existenzminimums rumschrabbeln und dann vielleicht einfach doch Sponsored by Daddy alles sein. Man weiß es eben nicht. Ich möchte es auch nicht über alle Kunstschaffenden sagen, aber es gibt ja bestimmt solche Leute, und bei Toni habe ich mir da doch die Frage gestellt, weil er eben so extrem anti-Establishment, anti-autoritär, und ich lasse mir von niemandem was sagen und ich mache meine Kunst, zieh mein Ding durch und dann schmeißt er eben mit Geld um sich, wenn es ihm auch gerade passt. Also,
korrekt. Oder, oder Carol eben auch, die offenkundig aus Prestigegründen mit Reno zusammen ist, weil so richtig viel
zu sagen. Und dann ist noch ein Mann von ihr. Irgendwo sitzt er da rum und wartet auf sie.
Ja, genau.
Die arme Sau.
Offenkundig ein Mann und ein Kind, ne? Ja. Ich meine, das Kind sieht man nicht, wird auch nie erwähnt, aber auf dem Entschuldigungsbild, was da rumsteht, da sieht man ja irgendwie Vater, Mutter, Kind quasi gemalt. Also von daher dachte ich, oh, okay. Aber wie gesagt, ja, sie lebt ihren Bohemian-Lifestyle da irgendwie aus mit Reno, mit dem sie sich eigentlich nur zofft und gerne auch mal eine Pizza ins Gesicht klatscht. Auch eine tolle Szene übrigens.
Ich fand das so widerlich, diese Pizzafresserei.
Aber trotzdem eine tolle Szene.
Ja, die Szene ist toll, aber die Pizzafresserei ist absolut widerlich. Und es hat wirklich einfach die... Ja, ich hatte auch danach absolut keinen Appetit mehr. Also eine der wenigen Filmszenen, die ich mir angucken muss, kann, sollte und darf. Genau. Und danach denke, nee, das bisschen Appetit, was ich gerade hatte, ist nun verflogen. Dankeschön.
Ja, ja, aber ich meine, kaum dass eben Dalton Renos gemalten Büffel verbal zerreißt, verlässt sie ihn, um zu ihrem Mann zurückzugehen.
Ja, ne? Eine der wenigen Szenen, die ich eben schauspielerisch auch nicht überzeugend fand, war die, ich weiß nicht, wie der Herr heißt, der Steven spielt, aber sie kehrt dann zu ihm zurück und sie geben sich dann Bussis und ich denke mir, ja, so sieht das aber nicht aus. Irgendwie eine leidenschaftliche Begrüßung zweier sich Liebender. Aber wer weiß.
Ah, Steven hat ja auch nur 2 Minuten am Ende des Films.
Ja, ja. Überhaupt interessant, dass er doch so eine wichtige Rolle hat. Also im Film gefühlt wichtiger, da bekommt er auch einen Namen als dann in den Endcredits, wo einfach nur heißt Carol's Husband, was ich ganz lustig fand, weil sie sagt ja seinen Namen in der allerletzten Szene des Films ungefähr 8 bis 12 Mal. Ja. Und im Abspann heißt dann einfach nur Carol's Ehemann.
Ja.
Auch das fand ich wiederum sehr lustig und da fragte ich mich eben doch, ob dieses Label Black Comedy, was dieser Film ab und zu hier mal draufgekleistert bekommt, vielleicht nicht irgendwie doch ein bisschen zum Hauch der Wahrheit entspricht. Ich finde den Film ja auch teilweise grotesk oder absurd, aber ich stimme dir vollkommen zu. Ich fand ihn niemals haha komisch. In keiner einzigen Szene dachte ich mir, ja, das ist ja mal lustig. Es gibt so, glaube ich, böse Seitenhiebe auf den Kunstbetrieb und bestimmte Arten einfach der New Yorker Bevölkerung, bestimmte Typen, die da einfach rumlaufen. Und ich glaube, Abel Ferrara will schon sowas machen wie, ist jetzt kein Agenda-Film, aber es ist schon ein Kommentarfilm oder ein Kommentar machen. Er will schon so ein bisschen soziopolitisch kritisch sein, natürlich aber vordergründig einfach nur wahrscheinlich schockieren, unterhalten, wie auch immer. Aber es ist nicht lustig, ja. Aber gut, es ist gut inszeniert und ich wollte kurz erwähnen, pflichtgemäß, der Film war mal sogenannter Video-Nasty, stand also auf dieser berühmt-berüchtigten Liste der BBFC, beschlagnahmter Werke, ich glaube 39 Filme waren es. Und ich glaube hauptsächlich, also nicht aufgrund dieser skandalösen Qualitäten des Films, ich meine, der Film hat ein paar, aber er ist, wie du richtigerweise sagst, ist bestimmt nicht vergleichbar mit einem derben Zombie-Film der frühen 80er, was so seinen Shock-Value betrifft. Aber ich glaube, der Verleiher hat den großen Fehler begangen und diese Kopfdrill-Szene von aufs VHS-Cover draufgeklatscht und einfach das Ding in die Läden gestellt und in die Videotheken. Ich glaube, das kam einfach gar nicht gut an.
Einigermaßen verständlich vielleicht auch, ja.
Und Arrow, diese Trolle, als der Film eben vor einigen Jahren bei dem Label erschien, haben einfach genau dieses Cover nochmal reproduziert für die Blu-ray. Und jetzt sieht der Film eben wieder so aus und das finde ich schon cool, weil es entspricht eben nicht dem Kinoplakat, sondern es ist etwas, das einfach auf dem Mist der britischen Verleiher gewachsen ist. Zu sagen, so, wir nehmen einfach nicht das offizielle Verleihplakat aus den USA, sondern einfach so quasi so ein Frame aus dieser Szene und packen darunter The Driller Killer, den Schriftzug. Ist ja offenbar nach hinten losgegangen, der Schuss.
Ja, wobei man sich natürlich die Frage stellt, wenn bei einigen der Videonasties stelle ich mir diese Frage, würde man heute noch über die reden, wenn sie eben nicht damals so notorisch gewesen wären?
Sag ich dir als jemand, der mittlerweile die meisten davon gesehen hat. Nein. Also es gibt ja immer noch einige, die immer noch beschlagnahmt sind oder quasi keine Freigabe bekommen haben in UK, aber das gilt eben auch teilweise für Deutschland. Also einige davon sind ja hierzulande auch beschlagnahmt oder gar nie erschienen. Aber ich glaube, da liegt es auch in vielen Fällen einfach daran, dass kein Markt mehr da ist für sowas. Zum Beispiel diese Nazi-Exploitation-Filme, die sind teilweise echt unterirdisch. The Beast in Heat, grauenhaft, wo irgendwelche SS-Leute quasi so ein Vergewaltigungsmordmonster züchten, um die jüdische Bevölkerung auszulöschen. Das ist halt einfach genauso ätzend und doof, wie sich's anhört. Und das glaube ich, auch Leute einfach mehr, keiner mehr gucken. Der Film ist jetzt mitnichten irgendwie schockierend, aber weißt du, wenn du dafür eine Freigabe bekämst und das Recht, dieses Ding wieder gewerblich zu vertreiben, wer wird das kaufen?
Ja, nur irgendwelche Sickos. Ja,
aber ja, in dem Fall lag es, glaube ich, auch mit am bösen, bösen Cover. Ja.
Ich jedenfalls bin froh, ihn mal gesehen zu haben.
Ja,
cool. Ich gebe dir völlig recht, das sollte man auf jeden Fall tun. Ich könnte mir jetzt gerade so ein bisschen treten, dass ich nicht die schöne HD-Fassung, die ganz, ganz frei eben bei der englischsprachigen Wikipedia rumliegt, mir angeguckt habe. Ich glaube, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß gehabt. Aber andererseits, ich mag es ja eben, die Filme von damals, eben auch in der Qualität von damals zu gucken. So als würde ich eine Videokassette in den Player schmeißen. Und so. Also von daher, hin und her gerissen. Aber ja, gutes Ding. Wir hatten ein bisschen nervtötend an einer oder anderen Stelle und nicht ganz nachvollziehbar. Aber auf jeden Fall gut gemacht und du hattest vorhin gesagt, dass man den mal gesehen haben sollte. Auf jeden Fall, da stimme ich zu.
Ja. Ich habe ja letzte Woche bei Undefeatable schon gesagt, der ist critic-proof, insofern, dass er einfach so doof ist, dass man ihm nicht wirklich böse sein kann. Und bei The Driller Killer finde ich, der ist auch auf eine andere Art und Weise critic-proof, weil er will ja auch nerven. Und dann zu sagen, ja, der nervt mich eben auch und deswegen finde ich ihn doof, ist wiederum keine legitime Kritik. Nee, nicht, dass du das gesagt hast.
Er nervt mich, aber ich finde ihn
gut. Ja, aber der Film, genau, er will ja eben auch nerven. Also wenn zum Beispiel hier, Reno bringt ja einen der Obdachlosen hier vor so ein Bestattungsunternehmen um und dann werden eben auf der Tonspur dann so Pressluftbohrer, glaube ich, Geräusche drüber gelegt. Und spätestens da merkt man einfach, ey, Ferrara, der will einfach nur uns zu Tode nerven mit diesem Film. Ist auch durchaus gelungen, so rein inszenatorisch, finde ich. Ja. Also es ist auch wiederum ein kreativer Impuls. Aber da merkt man eben auch, das ist, also entweder akzeptiert man das jetzt so und macht das eben mit, die nächsten 30, 40 Minuten, der Film dann noch dauert, oder fängt eben an, es zu hassen. Und dann, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ich denke auch.
Bevor wir zum Fan schreiten, wollte ich dir sagen, Daniel, ich bin ein großer Fan deiner Comics und deswegen solltest du bitte auch Gelegenheit haben, die ausreichend zu bewerben.
Das ist sehr lieb von dir. Ich hoffe auch, dass sie niemanden nerven. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe allerdings auch immer, dass ich niemanden nerve, wenn ich immer und immer wieder dasselbe sage, nämlich A, dass ich über super happy bin, wenn jemand was von mir kauft und damit eben auch meine Arbeit unterstützt und mir die Gelegenheit gibt, damit weiterzumachen. Und B, wenn ich sage, dass man das auf alinafox.de machen kann, der Webseite meiner Meisterdiebin, Comic-Heldin, mittlerweile auch schon seit, ich glaube, 27 Jahren in meinem Leben. Mhm. Wenn ich so hochrechne, könnte das hinhauen. Und ja, gerade eine neue Version eines alten Heftes erschienen. Ich habe das Heft Nummer 3 komplett neu gezeichnet und umgestaltet, neu getextet mit einem neuen Ende und was nicht alles. Und genau, das kann man jetzt auf alinafox.de kaufen, genauso wie auch den Sammelband, der endlich wieder erhältlich ist.
Das finde ich gut. Unterstützt bitte Daniel. Unbedingt. Und unterstützt gerne auch uns, unser gemeinsames Schaffen unter patreon.com/spanuskino. Da gibt es auch ein bisschen was extra für kleinere Spenden, monatlich in Höhe von 2 oder 4 Euro, nämlich jede Woche eine Folge, jede Folge eine Woche vorab, so rum. Zugriff auf unseren Discord-Server für lustige Filmgespräche, manchmal mehr, manchmal weniger lustig, sollt ihr entscheiden. Also probiert es einfach aus und natürlich regelmäßige Bonusfolgen, Zugriff auf unser ganzes Archiv und das gute Gefühl, hier den unabhängigen Filmdiskurs zu fördern. Und mein Buch Trauma TV ist immer noch im Handel erhältlich und einige wenige Restexemplare von Columbo auch, aber die nur direkt bei mir übers Blog. Diese Links und Links zu Daniel Schaffen findet ihr auch in den Shownotes, wie üblich.
Sehr gut.
So. Der Fan von Eckhard Schmidt, unser erster Eckhard Schmidt-Film, vielleicht auch unser letzter, wir werden mal sehen. Das Jahr ist 1982, dieser Genussbusch ist 17 Jahre bei Erscheinen, ich glaube 16,5 während der Dreharbeiten, Pi mal Daumen. Bodo Steiger, der männliche Hauptdarsteller, ist schon ein paar Jahre älter.
Was in den 30ern, würde ich denken, ja.
Und der Skandal ist riesengroß, als der Film rauskommt. Unter anderem auch durchaus vorangetrieben von Desiree Genossbusch selber, die kurz vor Erscheinen des Films Eckhard Schmidt verklagen wollte, wegen zwei Szenen, die er doch bitte hätte rausschneiden sollen. Und es gibt auf der, ich habe die Mondo Macabro Blu-ray aus den USA, da ist auch ein kleines Interview-Feature drauf mit Eckhard Schmidt. Ich weiß nicht, wie es mit der deutschsprachigen Fassung aussieht, aber der erzählt ja auch ein bisschen davon und der meinte, er hat eben Desiree und er haben 20 Jahre lang nicht miteinander gesprochen und es hat ihm unglaublich leid getan, die ganze Sache, weil das sei so ein tolles Mädchen und später tolle Frau und hätte er gerne mit ihr, also sie sei also eine absolute Muse gewesen, er hätte gerne 20 Filme mit ihr gemacht und es hat ihm so leid getan, dass sie ihn nicht mochte und er hätte sich irgendwann wieder getroffen, 20 Jahre später, hätten Wein zusammen getrunken und seitdem meinte, treffen sich regelmäßig und trinken Wein zusammen.
Oh ja. Kann man ja mal machen.
Man hat sich wieder versöhnt. So. Ja. Man wird ja auch älter. Ne? Man merkt vielleicht auch einfach, dass Lebenszeit begrenzt ist und Ärger nirgendwo hinführt.
Ja,
so.
Ja.
Aber das war der Skandal und der wurde ja durchaus auch von den Medien breitgetreten.
Oh ja, den habe ja sogar ich mitbekommen. Ja. Und ich meine, ich war bei Erscheinen des Films 7.
Ja.
Ja. Aber trotzdem, die Serie Nosbusch war ja durchaus auch ein Begriff, weil sie eben...
Die war schon im Fernsehen.
Genau. Ne? Was hatte sie gesagt? Music Box, glaube ich, oder sowas? Genau. Und dann eben... Dann aber eben natürlich durch den Skandal und durch die Presse und dass man sich eben so das Maul zerriss und all das, das ging natürlich auch an mir nicht vorbei. Nun muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich sie nicht mochte. Also wann immer sie in irgendwelchen Talkshows auftauchte, die ich entweder mitgucken durfte oder musste, ging sie mir halt ziemlich auf den Keks. In jungen Jahren bereits und von daher hat mich dieser Skandal auch ehrlicherweise immer sehr kalt gelassen und entsprechend habe ich diesen Film auch nie versucht, irgendwie mal ausfindig zu machen.
Ich war viel zu jung. 1982 der einzige Film, also die maßgeblichen Filme für mich aus dem Jahr 1982 waren Sachen wie Conan oder E.T.,
klar,
die ich dann in jüngeren Jahren gesehen habe und Eckhard Schmitz, der Fan, habe ich auch erst sehr, sehr viel später gesehen. Einfach, glaube ich, auch wenn man sich, weil wenn man sich jetzt nicht dezidiert interessiert, einfach für das Horrorkino und das deutschsprachige Genre-Kino, möchte ich mal behaupten, hat man keinen Anlass, sich der Fan anzugucken. Oder doch vielleicht doch aus so popkulturhistorischem Interesse, wenn man sagt so, was waren denn die großen Skandale damals? Aber es ist jetzt kein Film, von dem irgendwie auch heute noch die cinephile Welt spricht und sagt, oh, der Fan, maßgebliches Werk des Genre-Kinos der 80er Jahre.
Absolut. Ich meine, ich glaube auch hierbei wiederum der Versuch, eine Momentaufnahme eines Lebensgefühls einer bestimmten Zeit zu treffen. Ja, wie gesagt, ich glaube, der Versuch ist sehr ehrenvoll. Aber ob er so gelingt, ist eine andere Frage. Also ich muss sagen, so rein von der Ausgangsstory her, mit, sagen wir mal, Ausnahme der Umsetzung und natürlich der Pointe und all dem, ich fühlte mich sehr an Linie 1 erinnert.
Ah, okay.
Das naive Mädchen aus der Kleinstadt, beziehungsweise hier Köln ist keine Kleinstadt, aber trotzdem, dass eben irgendeinem Popstar hinterher erst heult, dann reist, um dann von dem schwanger zu sein und irgendwie im Leben strandet. Ich meine, das ist letztendlich genau der Ausgangspunkt des Musicals aus dem Gripstheater. Also von daher, aber logischerweise ist hier der Ansatz ist ein anderer und natürlich auch die Message, beziehungsweise die Intention.
Ja. Die Inhaltsangabe zu Der Fan hat geschrieben Target. Und Target schreibt bei der UFDB, Simone ist 17 und verliebt in den Popstar R. Diese Liebe zerfrisst sie und macht sie blind für die Realität. Denn nachdem sich R auf ihre Briefe nicht meldet, reist sie von zu Hause aus, fährt nach München und wartet vor einem Fernsehstudio auf ihren Star. Nach tagelangem Warten trifft sie ihn tatsächlich, sie lernen sich kennen und haben eine heiße Nacht in einer leerstehenden Wohnung. Doch noch am selben Abend stellt sich heraus, dass sie nur ein Abenteuer für ihn war. Simone erschlägt R daraufhin mit einer kleinen Skulptur, zerschneidet ihn mit einem Elektromesser und seiner... okay, das ist diese Art von Inhaltsangabe. So. Sie endet damit, die Inhaltsangabe, dass Simone kahlgeschoren in einem Bus sitzt und schwanger ist von R. Soweit so der ganze Film erzählt, wobei, das kann man jetzt nicht nur der Inhaltsangabe zum Vorwurf machen, es gibt auch den Trailer wieder tatsächlich. Die Inhaltsangabe stammt aus Heikos Filmlexikon, sagt ja ein kleiner Zusatz. Aber ich habe eben auch den Trailer angeguckt hier in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch und der ist eben absolut genauso. Der erzählt eben in chronologisch korrekter Abfolge einfach die komplette Handlung und endet auch mit der kahlgeschorenen Simone.
Krass.
Da hat man sich anscheinend viel darauf gegeben, auf Spoiler, was man heute ja so gerne tut.
Ja, gut. Ich meine, die Frage stellt sich natürlich auch, ob, sagen wir mal, die Handlung hier so wesentlich ist.
Ja.
Also ich glaube, diese beiden Filme heute zusammenzuwerfen, war durchaus sehr clever von dir. Weil auch hier, denke ich, ist es eben eher wesentlich, worauf rekurriert wird, als wie es erzählt wird oder wo es hinführt oder so. Also. Und die Erzählstruktur von der Fan ist eben ja auch mindestens genauso langatmig, wie es eben bei Driller Killer halt der Fall ist. Auch hier haben wir etwa eine Stunde mehr oder weniger ausschließlich, also verbringen wir eigentlich ausschließlich in Simones Kopf.
Ja.
Ne, das ist halt, sie schlafwandelt irgendwie durch ihr relativ normales Teenager-Leben und wir haben irgendwie Teil an ihren sich immer wieder um sich selbst drehenden Gedanken an R. Und dazu dürfen wir immer wieder die gleichen zwei Songs von Rheingold hören.
Oh je, ja. Alternativtitel auch von der Fan wäre Der Ohrwurm tatsächlich. Das ist ja, ziemlich schlimm. Ja.
Auch dabei wiederum, also um vielleicht diesen Punkt als ersten wegzuschaffen. Am Anfang fand ich das ja ganz cool. Ne? Weil, wie gesagt, Neue Deutsche Welle, da war ich eben etwa in dem Alter, wie vorhin erwähnt, und das ist auch ein bisschen wie nach Hause kommen und alles schön, alles gut. Aber wir zum vierten, fünften, sechsten Mal immer wieder das Gleiche zu hören, ist dann auch irgendwann ein bisschen nervtötend.
Man merkt eben doch, dass sie mit sehr begrenzten Mitteln arbeiten. Der Score ist minimal, die Anzahl der Songs ist minimal. Die großen, sagen wir mal, Massenszenen, der eben eher von Fans belagert wird, sind auch eher so, da backt man eben kleine Brötchen, da sind dann eben nicht Hundertschaften, da sind dann eben so 10 Teenie-Mädels oder so, vielleicht 20, auf jeden Fall nicht viel. Sie hat auch nur mit schlechtem Wetter zu kämpfen, das fand ich auch ganz sympathisch, hat Eckart Schmidt noch in einem Interview erwähnt, dass er eigentlich diese ganze gerichtliche Auseinandersetzung viel, viel weniger schlimm fand, als die Tatsache, dass es immer geregnet hat während des Drehs. Und tatsächlich, wenn man das weiß und den Film anguckt, sieht man eben, dass fast jeder Szene ist einfach nieseltes. Mhm. Aber du hast ja mit allem, was du sagst, recht. Der Film bewegt sich eigentlich kaum vorwärts, wir sind quasi mit Simone gestrandet eine Stunde lang, da ist kaum jemand anders. Ich finde aber trotzdem, der Film macht es einigermaßen geschickt, einem so doch das Gefühl zu vermitteln, es bewegt sich so ein bisschen nach was nach vorne, weil da gibt es eben doch wieder mal so Sachen, die unerwartet sind, wie dieser Konflikt mit den Eltern oder dieses Aufeinandertreffen mit dem Postboten oder diese Art von Countdown, die quasi Simone selber da festsetzt, mit denen ich gebe eher noch 7 Tage, um auf meine Briefe zu reagieren, ne? Mit diesen Texttafeln, ne? 7 Tage, noch 6 Tage, noch 5 Tage. Ja, nee, 5. Tag, 4. Tag. Umgekehrt, scheiße, so egal. Aber auf jeden Fall, es entwickelt sich so, ich möchte mal sagen, ein kleines Vorwärtsmomentum
in diesen Augenblicken. Auch dabei, ich fand das interessante filmische Mittel, durchaus, aber ich kann nicht behaupten, dass es bei mir irgendein Gefühl von Spannung erzeugt hat.
Nein. Aber den Eindruck, es ginge voran.
Ja, okay.
Es bewege sich irgendwo hin.
Ein bisschen.
Wenn man schon denkt, was passiert nach den 7 Tagen? Was tut sie? Sie treppt nach München.
Yay. Ich wünsche tatsächlich, dass der Film so ein kleines bisschen ihre, also Simones Wutpotenzial, Jähzorn, ich habe keine Ahnung, wie man es bezeichnen sollte, aber irgendwie ein bisschen weiter ausloten würde, weil sie geht ja eben, also sie ist ja so in ihrem eigenem Jum irgendwie, dass sie eben sogar auf den verhältnismäßig freundlichen Briefträger irgendwie einhaut und sowas und oder eben mit der Post rumbrüllt oder den ihren was Klassenkameraden oder was auch immer da ist abblitzen lässt und was nicht alles. Also
der tut mir am meisten leid. Ich glaube, er denkt, sie gehen miteinander, ne? Und so, Simone, was ist denn los? Und sie so, lass mich in Ruhe. Und ich glaube, er begegnet ihr so mit der Haltung, hey, wir sind doch ein Paar, oder? Und sie scheint das so gar nicht mitbekommen zu haben.
Ja, irgendwie schon, ja. Die arme Sau. Aber ich fand das tatsächlich auch wiederum interessant, aber ich weiß nicht so genau, was es mir sagt, dass wir eben so direkt in den Gedanken der Hauptfigur sind und eigentlich von ihr nichts erfahren.
Ja.
Wir erfahren nur, woran sie denkt oder wie sie an R denkt, aber wir erfahren eigentlich gar nicht so wirklich ihr Innenleben oder woher kommt diese ganze Wut, dieser Ärger, den sie da hat auf die Gesellschaft, die Leute, die ja eigentlich nichts Böses wollen, die vielleicht auch durchaus ein berechtigtes Interesse daran haben, dass sie zum Beispiel in die Schule geht oder sowas. Und der Vater zum Beispiel, der findet ja offenkurig nie die richtigen Wörter. Ich meine, er hat irgendwie 3 Sätze und die sind alle kacke.
Und gut, dass du wieder da bist, Mädel. Wir wollten keinen Skandal.
Ja, ist geil. Das ist immer ein liebender Vater. Genau, und der Lehrer, der ganz kurz noch mal auftauchte, dachte auch so bei mir, das ist auch so ein 70er-Jahre-Ekelpaket. Aber nochmal, es ist ja nicht so,
als hätten sie... Genau, wie eigentlich alle Männer in diesem Film, streng genommen.
Aber es ist ja nicht so, als hätten sie, sagen wir mal, nicht, sagen wir, vom Inhalt her recht. Ja. wie gesagt, aber ich fände es halt trotzdem irgendwie komisch oder interessant, eben, dass wir so dicht an der Figur sind und eigentlich von ihr gar nichts erfahren.
Nee, wirklich nicht. Ich fand es auch ein bisschen, also für mich nicht nachvollziehbar, als auch bei wiederholten Szenen, wann sie eben diese extremen Gefühlsausbrüche hat, weil, ja, wie gesagt, also im Postamt oder gegenüber dem Postboten und auch im Schulunterricht bricht sie eben so richtig raus und lässt alles raus, aber dann wiederum bei den Eltern, vielleicht ist es auch, weil die ganze Familie so emotional verkrüppelt ist, traut sie sich gar nichts zu sagen, also dann guckt sie eben hier diese Blackie-Fuchsberger-Sendung und er tritt auf und der Vater schaltet aber, glaube ich, nochmal um auf einen alten Western oder so, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und sie sagt gar nichts und lässt einfach geschehen. Denkt mir, okay, sollte sie jetzt, spielt sich jetzt ausrasten? Sie verpasst vielleicht auch den Auftritt ihres großen Idols, aber nö, da hält sie sich zurück.
Nur so, er schaltet dann ja wieder hin.
Ja.
Er fängt an zu singen. Dann meint der Vater irgendwie so ein Scheiß oder sowas in der Richtung. Weiß nicht genau, welche Wörter er nimmt, in den Mund nimmt. Und dann versucht sie ihm ja die Fernbedienung zu entreißen, woraufhin er sie aus dem Zimmer schubst.
Stimmt.
Also von daher, da hat sie halt schon so einen leichten Austiller, aber ansonsten spricht sie nicht viel, das ist wahr.
Überhaupt eine komische Welt. Das ganze Medienschaffen auch so entzaubert. Das wirkt alles so unglaublich dröge. Das Familienleben ist dröge, der Schulalltag ist dröge, alles ist dröge. Man weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, also ich denke immer, wenn sich schon so ein junges Mädchen, aber gut, ich bin jetzt auch keine Teenagerin Anfang der 80er Jahre, in solche Fantasiewelten und Träume von Knutscherei mit ihrem Lieblingspopstar flüchtet, warum sucht sie sich da nicht ein bisschen einfach einen cooleren Typen, der coolere Songs schreibt, vielleicht auch ein bisschen besser aussieht und ein bisschen, ich weiß nicht, einfach ein bisschen mehr Lebensfreude vermittelt, als dieser Typ da zwischen diesen Mannequins da, zwischen diesen Schaufensterpuppen,
coolen
Elektrobeats da.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, klar, wenn in späteren Jahren, das, was dann immer noch unter Neue Deutsche Welle lief, so mit Leuten wie, weiß ich, Hubert K. und Markus und andere Namen fallen mir gerade nicht ein. Die waren ja auch alle einen Ticken jünger.
Ja.
Aber sagen wir mal, die Neue Deutsche Welle der Frühphase und naja, gut, sagen wir 82 würde ich da vielleicht noch so halbwegs noch gelten lassen. Wobei hier Dreiklangsdimension ist, glaube ich, von 80 wahrscheinlich, ja. Also da denke ich schon, dass der Bodo Steiger ein entsprechend cooler Typ war für genau das.
Ich sag dir, ich bin keine Teenagerin und von der 80er Jahre.
Es ist nicht so, als wäre mir das nicht auch durch den Kopf gegangen, deswegen hatte ich das mir angeguckt, nicht zuletzt auch, und da sind wir wieder bei der Wikipedia, die ja nämlich den Spiegel zitiert, die behauptet, dass der Sänger aussähe wie Frankenstein.
Was?
Ja, das fand ich eigentlich ehrlicherweise nicht unbedingt.
Anschlussfrage, wie sieht Frankenstein denn aus?
Na, ich vermute mal, dass sie an Boris Karloff denken, oder?
Ach so, an das Monster, ja.
Ja. Und
ja, nochmal, ja. Okay. Ja. Du zitierst
ich ja. Zitiere nur. Ich weiß. Genau, ja. Nee, und wenn ich da an andere Idole dann eben auch gerade, sagen wir, aus der Darkwave-Ecke dann später denke und so, also, ich finde ihn halt tatsächlich ein bisschen alt.
Ja.
Aber ansonsten, so vom Typus her, denke ich mal, könnte das schon durchaus passen. Ich find's von der Produktion, also produktionsseitig finde ich es ganz klasse, dass sie das Jugendzimmer von Simone entsprechend ausstaffiert haben mit all den Aufklebern und den Ausschnitten aus den Zeitungen und eben dem Bravo-Starschnitt. Das war wichtig. Ja, und dass sich da die Mühe gemacht haben, eben sowas auszudrucken und dann eben auch aufzuhängen. Sei denn, Bodo Steiger hatte wirklich einen Bravo-Starschnitt. Weiß ich nicht. Genau, das
vielleicht,
fand ich ganz
cool. Ja, überhaupt. Also ich finde, der Film ist inszenatorisch, ausstattungstechnisch, auch schauspielerisch zum überwiegenden Teil, wir können sich auch da gleich noch auf ein, zwei Schwächen zu sprechen kommen, ganz gelogen, natürlich auch ein riesen Clou, einfach Coup, möchte ich sagen, die Sigrid Nussbusch da hier in der Hauptrolle zu besetzen. Es hat natürlich alles so ein Geschmäckle, wegen des Skandals, wegen dem von ihr losgetretenen Rechtsstreit zwischen ihr und Eckhard Schmidt. Und ja, diesen Nacktszenen, der Begriff wird einfach dem, was man im Film sieht, gar nicht mehr gerecht. Sie läuft ja im Grunde 20, 30 Minuten einfach nackt durch die Gegend. Das ist keine Szene, das ist einfach eine Szenenfolge, das ganze Abschnitt, Kapitel des Films. Also ich meine, im Hintergrund hat eben auch noch das Wissen, dass Desiree Nosbusch zu damaligen Zeitpunkt mit ihrem, glaube ich, 20 Jahre älteren Manager liiert war. Mhm. Und ich glaube auch noch weitere 10 Jahre war, nach Erscheinen des Films. Das hat alles schon so ein Geschmäckle. Aber ich glaube, die wussten schon, was sie tun. Ja. Und ich frage mich dann eben auch, wenn ich mir das heute so anblicke, mit dem Segen, das gut 40 Jahre später zu tun, inwiefern war das alles so kalkuliert? Mhm. Und Anschlussfrage, wer hat das alles so kalkuliert? War es Nussbusch selber? War das irgendwie Schmidts Idee? War hier das Management in Gänsefüßchen von Nussbusch, also ihr Partner ja. damals irgendwie dafür ja. verantwortlich? Ja. Also so ein Typ, wie heißt der Partner von Bo Derek? John Derek?
Bestimmt, keine Ahnung.
Bo Derek hatte doch auch einen Produzenten-Regisseursgatten, der sie, glaube ich, auch ehelichte mit 17 und sie dann ab in all diesen kinky Rollen besetzte. Mhm. Na, irgendwie Bo Derek im Dschungel, Bo Derek nackt auf der Insel.
Und Bo Derek mit Dudley Moore, genau.
Genau, das wäre doch die bessere Produktion, die sie hatte.
Ja.
Also ich meine, das war doch ein richtiger Film.
Ja.
Aber der Rest eben nicht. Und so kommt mir das hier auch ein bisschen vor, einfach.
Ja. Dazu weiß ich zu wenig von dem Film, aber ja, der Verdacht liegt nahe. Es ist aber, ich finde es aber auch tatsächlich nicht so schlimm, weil nochmal für das,
was Bolero der Bolero fiel mir nicht ein, der Titel.
Bolero, ja, stimmt, den gab es ja auch noch. Nein, aber hier die Idee vom Fan eben mit dieser, da wo das Wort herkommt, also diese fanatische Nicht-Beziehung zu einer Person, die man gar nicht kennt und aus der Entfernung anhimmelt und was das eben für Kreise ziehen kann, gerade in der sehr oberflächlichen Medienbranche und so. Ich glaube, das ist halt ganz wesentlich für den Film und das kriegt er, glaube ich, rausgekitzelt durch eben aber auch solche Entscheidungen. Mhm. Und das dafür bin ich auch durchaus ein bisschen dankbar. Ich finde das ganz, ganz gelungen, ganz cool. Ich finde es an manchen Stellen ein bisschen dick aufgetragen, auch gerade was die Medienkritik angeht.
Aber vielleicht der damaligen Zeit, ich weiß nicht, wie man das empfand, 1982. Ich meine, heute sind wir alle so ein bisschen versierter, glaube ich, und aufgeklärter darüber, wie Medien funktionieren. Mm. Vielleicht auch unter anderem dadurch, weil wir beide das tun, was wir tun, seit 12 Jahren und auch schon davor getan haben. Mm. Aber vielleicht 82 war der Welt, weiß nicht, der Blick vielleicht auf so Popstars auch noch so ein bisschen. Ja, doch eben mehr geprägt durch Bravo und Pop Rocky, falls es die damals schon gab, ich glaube gar nicht mal.
Weiß ich nicht.
Westdeutsche Publikation, die Gemüter junger Menschen korrumpierten. So.
Ja.
Heute. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, heute guckt man gerne mal hinter die Fassaden. Ich habe mir letztens diese Billie Eilish-Dokumentation angeguckt auf Apple mit Jennifer und die ist übrigens sehr gut, tatsächlich. Und ich war wiederum erstaunt darüber, weil ich überhaupt sonst keinen Berührungspunkt habe mit Billie Eilish und ich glaube, gerade mal einen ihrer Songs kenne, mich irgendwie wiederum darüber gewundert, wie ich es jetzt als alter Mann eben regelmäßig tue, wie quasi transparent heute alles ist und ich in diese Leben dieser Popstars alle reinblicken kann und weiß genau, was die machen und da sitzt Billie Eilish und isst Macaroni with Cheese und denke mir, ja, wow, hätte ich mir damals nicht zu träumen gewagt bei den Leuten, die ich cool fand in den 80er, 90er Jahren, weil das waren Götter und Göttinnen für mich.
Ich finde es, also gerade wenn ich mir so angucke, die Produktion dieser Fernsehshow, also ich meine, ich finde es interessant, dass sie Fuchsberger gekriegt haben, um diesen kleinen Moderations Auftritt zu haben.
Ja.
Und dann eben aber, sagen wir mal, die Produktion hat bei der dann eben Simone ja auch anwesend ist und dann später bei der Aufnahme und all das. Das empfand ich als sehr entlarvend. Mhm. Genau, Top Pop heißt die Serie, Sendung im Film.
Ja.
Und genau, Christian Simon moderiert sie. Weil es ist eben etwas, wenn du dir heute so alte Aufnahmen anguckst von, was ich hier, Disco mit Ilja Richter oder auch die Hitparade. Heck wird ja auch einmal kurz erwähnt in dem Film. Und du dieses komische, gelangweilte Publikum anguckst. Ne? Mhm. Da stehen dann irgendwelche Elton Johns oder sowas auf der Bühne und das Publikum guckt halt nur so, als würden sie sich fragen, wann sie endlich rauskommen und ob die Kantine noch auf hat.
Ja.
Ja, und dann aber eben diese Produktion dann eben hier zu sehen, wie man eben offenkundig stundenlang da sitzt, um nur endlich mal diese 5 Minuten Auftritt im Kasten zu haben, dann versteht mir das vielleicht noch ein kleines bisschen besser.
Ich glaube, also das ist wirklich große Kaffeesatzleserei, weil wie gesagt, ich war nicht wachen Sinnes dabei 1982. Ich kann mir kein Bild aus erster Hand erlauben über Medienschaffende oder die Wahrnehmung von der Medien anno 1982. Aber ich meine, man hat es im Film wahrscheinlich neben allem Skandal, offensichtlich Skandalträchtigen, auch einfach übel genommen, wie er mit den Medien oder so Lichtgestalten wie Blackie Fuchsberger umgeht. Ich glaube, wir sind heute einfach viel, viel mehr gewohnt, dass Leute auch ironisch, selbstironisch auf ihr eigenes Schaffen gucken. Wir haben Fernsehserien wie Jerks oder Extras oder Leute, wo die eigene Schaffen quasi aufs Korn nehmen, Variationen spielen von sich selber und sich selber quasi über sich lustig machen und ihre Rolle im Hollywood-Geschäft zum Beispiel. Ja, klar. Und dann kommt so ein Film daher und zeigt einfach so quasi nur leicht chiffrierte Versionen echter Menschen wie Bodo Steiger, der wirklich Sänger ist einer erfolgreichen NDW, also New Wave Band, und Leute eben wie Fuchsberger inklusive Sohn und Christian Simon, die eben, weiß ich, Shows moderieren, aber sich sogar spielen unter eigenem Namen.
Ja.
Aber in einer Art und Weise, die hab so durchzogen ist von Bitterheit und,
ja,
und
sehr ätzend, ja.
Es ist sehr ätzend, ja, ätzend ist, glaube ich, das richtige Wort, nach dem ich gerade gesucht habe. Mm. Also nichts ist schön daran, nichts ist schön daran. Selbst wenn irgendwie habt da Christian Simon sagt und sagt, hey, ja, ganz toll, und jetzt gehst du einfach hier durch die Puppen durch und dann guckst du einfach mal so in die Kamera leicht von unten, dann wirkt das alles so abgeschmackt und abgezockt und unfreundlich und unreizvoll. Ja. Und du siehst auch, das ganze Publikum guckt alles wie 7 Tage Regenwetter.
Ja. Ja, ja, klar. Aber ja, das kannte man wirklich aus den damaligen Sendungen. Okay. Aber ich meine, genau, Christian Simon hält ja dann sogar noch Desiree Nussbusch halt ab davon, weiter zu applaudieren.
Ja. Das ist auch
und macht sie noch, drüber lustig, dass sie offenkundig das besonders toll fand, ja. Ja, eklig. Ich sehr, sehr, also wirklich genau beobachtet in vielerlei Hinsicht, sehr beißend in seinen satirischen Ansätzen. Für mich, ich bin auch kein Teenager-Mädchen, von daher auch vielfach nicht ganz nachvollziehbar, was eben, sagen wir mal, gerade so diese Idol-Verehrung angeht.
Ja.
Aber ich glaube, darum geht es eben, dieses Schein und Sein dieser unantastbaren Welt für das Normalmädchen anno 1982. Da geht es dann auch schon durchaus eben ans Eingemachte, eben sich von der Welt nicht verstanden zu fühlen. Ich meine, das ist das Vorrecht von pubertierenden Teenagern. Dann aber eben sich eben auch nicht verstanden zu fühlen von im Prinzip seinem eigenen Tagtraum. Mhm. Dass die entsprechend am Ende kippt, das kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen.
Ja, wir sollten genau nach einer halben Stunde Filmgespräch über Der Fan auch mal zur Sprache bringen, dass es unter anderem eben auch in die Schublade des Kannibalenhorrors fällt.
Ja.
Auf seinen letzten Metern. Aber erstmal wollte ich dich fragen, noch bevor wir dazu kommen, was mit den zwei Nackerten da im englischen Garten? Ich habe das jetzt auch bei wiederholten Sehen nicht verstanden, was die da
sind. Ich auch nicht.
Sind das für Simone Konkurrentin? Einfach so wunderschöne Frauen? Weil ich glaube, eine von beiden zumindest taucht auch später wieder auf.
Ja, ja. Also ich hatte auch so mir die Frage gestellt, ob das eben so ein bisschen so also sie hat ja eben öfter mal so eine verschwommenen Tagträume mit Vaseline auf der Kamera und dann ja meistens eben von der Sekretärin, die sie irgendwie verbellt, und die beiden, die Feinden, die stechen da tatsächlich so ein bisschen raus, aber ich hatte auch so den Eindruck, das ist vielleicht so ein Wunschdenken, ich wäre auch gerne nackt und frei oder wenigstens ein bisschen älter oder sowas.
Das kann sie doch alles sein.
Ja, naja, ich glaube, Simone nimmt ihr Leben als sehr restriktiv wahr. Und deswegen steigert sie sich halt in diese Idolisierung halt rein. Und vielleicht hat das was damit zu tun, ich weiß es nicht so genau. Aber es wäre nicht uninteressant, sich darüber wirklich mal ausführlich Gedanken zu machen, weil es gäbe bestimmt ein bisschen was her.
Sie kommt ja nun mal aus Köln, was selbst eine Großstadt ist. Sie kommt nach München und dennoch wirkt es eben fast so, als sei sie von dieser Metropole und den Menschen dort irgendwie erstmal überfordert, geblendet, eingeschüchtert, wie auch immer. Wir sehen diese Parkszenen und da sind eben junge, attraktive Leute und haben Spaß und dann kleiden sich diese zwei nymphenhaften Mädchen da am Ufer, da im englischen Garten, und ich denke mir, ich weiß nicht, siehst du auch eben, sie wohne keine Unschuld vom Lande. Sie ist selber eine junge, gut aussehende Frau aus einer Metropole. Und ich habe das Gefühl, also wie gesagt, wiederum, interpretatorisch vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber schon das Gefühl, es soll einfach reflektieren, wie klein ihr Selbstbewusstsein ist und wie eingeschüchtert sie sich fühlt.
Ja,
es ist nicht so hundertprozentig gelungen.
Naja, es ist
vermittelt, möchte ich sagen.
Ja, das mit einer der Punkte, weswegen ich vorhin sagte, wir hören halt ihre Gedanken zu einem bestimmten Thema, aber wir erfahren von ihr selber recht wenig.
Moment wird zum Beispiel gar nicht kommentiert.
Genau. Und aber wenn wir uns zum Beispiel angucken, wenn hier Thomas Fuchsberger da Autogramme gibt und dann eben eine Fenneline da irgendwie dann umarmt und mit ihr dann reingeht zu der Aufnahme, dann guckt Simone ja sehr sehnsüchtig hinterher. Mhm. Ne? Und ich hatte auch erwartet, dass jetzt im Prinzip dass wir jetzt nächstes ihre Vorstellung davon sehen, wie eben dasselbe mit ihr halt macht. Mhm. Passiert aber nicht. Aber wenn er dann sie tatsächlich anspricht, ja, ist sie halt, ja, im Prinzip stumm.
Ja, auch diese Szene wirkt sehr traumhaft oder eher traumartig, weil sie natürlich so oder so ähnlich, glaube ich, nicht in der Realität passieren würde.
Ja.
Also ich glaube, Stars sind ja vermutlich, mutmaßlich mal, um jeden nicht aufdringlichen Fan, für jeden nicht aufdringlichen Fan dankbar.
Ja.
Und er reagiert ja eben ganz anders. Er geht zu der einzigen Person hin in dieser Gruppe, die sich nicht irgendwie auf ihn, an ihn dran wirft und sagt, hey, wieso bist du eigentlich nicht so verrückt doch wie alle anderen?
Ja.
Komm doch mit.
Genau. Also ich dachte erst, oh, das ist aber sympathisch.
Ja.
Und letztendlich dachte ich aber, er sagt ja mehr halt, komm doch mit, damit du so verrückt nach mir wirst, wie es von dir eigentlich erwartet.
Ja, genau.
Und das war natürlich dann wieder nicht
so. Das ist wiederum dann smart. Also der Film ist auch so eine Abfolge von Sachen, von Szenen, Momenten, auch drehbuchseitig, von denen ich mir denke, ja, weniger gut gelungen, glaube ich, als intendiert von Eckhard Schmidt. Dann wiederum aber Sachen, die ich auch sehr, sehr gelungen finde, wie zum Beispiel diesen Moment tatsächlich.
Ja.
Dieses Kräftemessen, auch diese ständige Kräfteumkehr zwischen den beiden. Also wenn sie ihn mal in der Hand hat, dann wiederum er einfach die Szenerie kontrolliert. Man merkt eben, sie wickelt ihn um den Finger und in der nächsten Szene sagt er eben, geh doch schon mal in die Kantine ohne mich essen.
Ja.
Und das ist schon ganz toll, so dieses Hin und Her und dieses Kräftemessen, bis es eben dann kulminiert in der Szene, er eben sagt, ja, war schön, das mit dem Beischlaf und so und jetzt kannst du hier in der Wohnung bleiben. Stört ja keinen, meine Freunde sind noch Wochen im Urlaub, wir sehen uns dann demnächst wieder.
Ja.
Und dann, zack, kriegt er eine Statue oder hier, wie es ganz dezidiert in der Inhaltsangabe beschrieben wird, eine kleine Statue in den Hinterkopf gerammt.
Ja. Was, ich meine, ich war mir natürlich recht sicher, worauf es hinausläuft, aber trotzdem einigermaßen überraschend für mich kam. Auch gerade was die Heftigkeit eben dieser Szene angeht, mit dem, dann auch dem Arm der Statue aus seinem Hinterkopf rausziehen, Blut und so. Also, durchaus. Hat ein bisschen Eindruck gemacht, ja. Ich finde aber auch, was Eindruck gemacht hat, ich meine, der Film ist ja auch ansonsten sehr unblutig. Ich meine, ja, Simone zerstückelt R nach Strich und Faden, aber wir sehen eben weniger Blut als bei Driller Killer.
Na, da fließt recht viel Blut bei Driller Killer, ja.
Teilweise nicht.
Ja. Ist nicht explizit, ist nicht gory, aber es fließt doch relativ viel roter Körpersaft hier und da mal, ja.
Und hier wird eben ganzer Mensch zerstückelt, aber wir sehen halt so gut wie gar nichts. Aber sagen wir mal, auch wiederum mit den Möglichkeiten, die sie da haben und die Kameraperspektiven, die da gewählt werden und Bildausschnitte und sowas, ich fand das tatsächlich recht gelungen.
Das ist super, klar, wenn sie seine Hand anhebt und wir eben doch nicht wissen, einfach durch die Kameraperspektive, dass sie irgendwie losgelöst ist vom Körper und dann sehen wir eben einfach nur durch die Kamerabewegung, dass die Hand eben nicht mehr an einem Körper befestigt ist, das ist schon toll, ohne jemals den Arm stumpf zu sehen oder
richtig,
den Bein stumpf,
genau.
Das ist schon toll. Ja.
Genau, oder eben oder den Kopf eben auch oder und man später den Fuß im Kochtopf. So. Ja.
Aber super Küchengeräte, muss ich mal sagen. Also hier, also mit so normalen Küchengeräten einfach Knochen zu Mehl zu zermahlen und mit so einem Fleischmesser einfach einen Körper zu zerlegen, inklusive Knochen.
Ist das nicht einfach nur ein Brotmesser gewesen?
Es ist, glaube ich, ein Brotmesser, ja.
Ein elektrisches Brotmesser,
ich dachte, es ist so ein Tranchiermesser, so ein elektrisches einfach. Aber genau, für Brot oder für Braten meinetwegen, aber Knochen?
Ja, von mir ist für Braten. Never. Ja, unwahrscheinlich, also, ich denke auch. Also aber du hast völlig recht, dieser komische, diese Kaffeemühle, die hat mich auch schwer beeindruckt. Sowieso, ne? Also ich meine, also ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein ganz, ganz guter Koch, aber ich wüsste jetzt spontan nicht, wie ich einen ganzen Menschen verarbeiten sollte. Also braten oder eben anderweitig zubereiten, inklusive, was ich, wie zur Hölle macht man Lungenhaschee oder wie macht man eine Niere oder so. Ja, ich meine, am Ende ist ja von dem nichts mehr übrig, außer eben das Mehl in der Tüte.
Ja.
Und das bei mir, also erstens, die muss ganz schön satt sein, zweitens, ja, Ich bin schwer beeindruckt von ihren Kochkünsten.
Ja, ich berufe mich auch für diesen Abschnitt des Films, also für so das letzte Kapitel beginnt mit dem Beischlaf, exzessiv lange tatsächlich und auch tatsächlich durchaus sinnlich. Ich finde es nicht so wahnsinnig erotisch, aber es ist tatsächlich geschmackvoll gefilmt. Also er erfüllt nicht den Tatbestand eines Schmuddelfilms, möchte ich mal sagen.
Ja.
Ist schon einigermaßen geschmackvoll inszeniert und ich glaube, er wird auch der Attraktivität seiner beiden Hauptdarsteller durchaus gerecht, der Film. Ich finde das auch durchaus in Ordnung. Deswegen, ich glaube, so aus heutiger Perspektive ist für mich klar, also dieses, dass diese Genossbusch minderjährig ist, das hat das Geschmäckle geht nicht weg, das wird ewig bleiben.
Ich bin ganz ehrlich, meine 17, ja. 16, 17, das, ich erinnere mich noch an Zeiten, da war das Playmate des Monats 16. Also,
ich weiß. Weißt du? Aber der ganze Abschnitt, wollte ich sagen, erfüllt für mich wiederum so den Tatbestand dieser Traumlogik, den ich auch gerne mal anbringe, wenn wir über sowas wie von Fulci reden. Das ist natürlich rational nicht erklärbar. Wir müssen einfach mutmaßen, glaube ich mal, oder zumindest will uns das der Film vermitteln, aber irgendwie so richtig überzeugend tut das auch nicht, dass sie da Wochen in dieser Wohnung verbringt und ihn einfach langsam verspeist.
Ja, ich meine,
umso weniger Sinn macht es, wenn sie dann wiederkommt zu ihren Eltern und der Vater reagiert, als sei sie 2 Tage weg gewesen und nicht irgendwie korrekt. 4 Wochen.
Ja, korrekt. Ja, genau. Also das Traumlogik, ja, von mir aus. Ich muss schon sagen, dass ich mir diese Fragen während des Films gestellt habe. Das liegt aber auch, glaube ich, ganz stark daran, dass wir eben ansonsten Dinge präsentiert bekommen, die schon sehr nachvollziehbar sind, die eben ja, immer klar. Also mit Ausnahme von Desiree Nosbuschs Voice-Over, halt immer sehr, 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 sehr klar verortet sind klar. Und eben auch versuchen zu entmystifizieren.
Klar.
Na, und wenn wir dann aber eben zum Beispiel so einen Moment haben, wie eben einfach nicht nur, weiß ich, eben so ein, sagen wir so einen kannibalistischen Moment von wegen, weiß ich, reicht der Sinne oder sowas, wo sich den Schniedelwutz halt abschneidet und irgendwie in der Tasche mit sich rumträgt, ja, oder eben irgendwas auf ist, damit das dann quasi Teil von ihr wird oder sowas in der Richtung, sondern der Film präsentiert es mir ja so als mehr oder weniger das perfekte Verbrechen,
ja.
Weil sie eben die Leiche entsorgt, indem sie sie komplett verarbeitet, inklusive zu Knochenmehl schreddert und dann eben quer in der Stadt verteilt. Ja, also so. Und
ich liebe den Blick dieses Teenager-Mädchens, als sie so diese Tüte mit dem Knochenmehl auskippt. Das
ist großartig, ne? Was machten die da? Ja, schön.
Und der Film unterstreicht ja auch, weil ich sagte Traumlogik, also man soll das jetzt mitnichten so verstehen, dass der Film irgendwo suggeriert, dass das alles nur in ihrem Kopf passiert sei. Der Film macht schon ganz, ganz deutlich, weil wir eben dann auch die Elternperspektive sehen und die dann Nachrichten gucken und da wird eben gesagt, er wird seit Wochen vermisst, keiner hat ihn gesehen.
Ja.
Also der Film macht schon sehr, sehr deutlich, dass es alles so passiert, wie wir es sehen.
Absolut, absolut. Und genau, aber ich finde natürlich schon interessant, dass bei aller Liebe zur Authentizität, so, sie aber dann am Ende dann eben zu solchen Schlüssen kommen und den Film eben damit enden lassen, dass sie quasi beim Schreiben in ihr Poesiealbum da irgendwie unterbrochen wird vom Klingen an der Tür, das nicht gelöst wird. Ich muss sagen, dass ich wünschte, sie hätten eine andere Stimme für Simones Gedanken gewählt. Mhm. Ich finde die schauspielerische Leistung von Desiree Nosbusch nicht schlecht.
Ja.
Ich glaube, sie macht das alles recht nachvollziehbar. Nun sagt sie eben auch nicht viel in den Szenen, in denen sie tatsächlich ist. Aber wenn dann eben ihre Stimme auf der Tonspur immer so ein bisschen klingt, als würde sie gerade die Sachen ablesen, dann reißt mich das auch wieder ein bisschen raus. Schwierig. Und von der Sorte gibt es recht viele in diesem Film, die halt sehr einstudiert wirken. Gerade auch in der Filmcrew, dass die halt so Sachen sagen, die sehr aus dem Leben begriffen wirken sollen, aber so vorgetragen werden wie, das habe ich mir jetzt aber gerade noch zum 20. Mal unter der Dusche vor mich her gesagt, bis ich dann zum Dreh gefahren bin.
Ja. Ich möchte behaupten, die sind auch nicht schlechter schauspielerisch alle als das Personal, das wir in Driller Killer sehen, aber die spielen eben nicht so interessante Typen wie in Driller Killer. Ich meine auch hier Pamela in Driller Killer, die Schauspielerin in Gänsefüßchen spielt auch nur sich selber, aber sie ist eben eine interessante, bisschen crazy Persönlichkeit und das macht eben auch ihre Rolle so gut, auch wenn ihr Schauspiel nicht im eigentlichen Sinne außergewöhnlich gut ist. Aber hier haben wir eben tatsächlich auch, also die einzigen Figuren, die einigermaßen mit Innenleben gefüllt sind, sind eben Simone, diese Genossbusch und er, also gespielt von Bodo Steiger. Er ist hauptsächlich einfach so eine Projektionsfläche, der hat ja auch kein großes Innenleben, der ist einfach eine Fassade, auf die Simone was drauf projizieren kann. Wird nicht viel von Bodo Steiger verlangt, aber er bietet eben auch entsprechend wenig. Desiree Nosbusch kann ganz so, nur so mittelgut. Und der Rest sind eben einfach nur so Leute, die da in der Peripherie des Geschehens so rumschwirren. Ja. Lehrer, ja. Erziehungsberechtigte, Studiomitarbeitende, die beiden Nymphen da im Park, aber die tun eben auch nichts außer, hey, ja, was geht? Hey! Ja. Und dann sind sie irgendwie schon wieder aus dem Bildkader rausgeschubst. Ja, und klar, Blackie Fuchsberger und so, die sich selber spielen.
Ja, genau.
Aber das war es eben auch.
Genau, aber die können das auch, weil sie es eben auch permanent im Fernsehen machen.
Ja.
Aber ach, wenn
der
dann
Autofahrer
eben,
was ich, mit Hund, den
genau, gibt's ja auch noch. Stimmt, der ist eben auch nicht sehr überzeugend. Aber was, wenn der Dieter dann dem Christian Simon irgendwie einen Kaffee bringt und mit ihm nochmal über eine Einstellung redet, dann ist es halt, da reibe ich.
Das kann selbst gut gespielt sein, das ist einfach uninteressant. Das
ja, genau.
Das ist jetzt gut. Ja, ich gebe dir vollkommen recht, tatsächlich.
Ich hätte wirklich gerne mehr von Klaus Münster gesehen, als Briefträger. Ja. Weil den mochte ich immer gerne. Und,
total.
Das ist so ziemlich die einzige sympathische Figur in diesem Film. Ja, und der hat irgendwie nur zwei Szenen am Anfang. Echt schade.
Absolut. Ich mag ihn auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Ansonsten, ja, der Fan wiederum, ich mag ihn nicht ganz so gerne wie Driller Killer, weil ich glaube, er ist einfach inszenatorisch nicht so reizvoll. Ich habe ja auch ein bisschen geschildert, was ich einfach an einem Ferrara-Film so mag, einfach, dass ich eben auch da eine eindeutige künstlerische Handschrift sehe, wohingegen ich glaube, der Fan, den mag ich eher so als Konzeptfilm.
Ich glaube auch.
Da sind echt sehr gute Ideen drin und ich finde auch gut, dass Eckhard Schmidt so seinen eigenwilligen Stil durchzieht und eben auch diese drögische, ätzende Tonalität so knallhart durchzieht, aber er ist eben am Ende einfach ebenso wenig noch versiert als Geschichtenerzähler wie ein Ferrara, aber Ferrara kann das so ein bisschen kompensieren, einfach durch die Skurrilitäten und inszenatorischen Extravaganzen und da ist eben einfach in der Fan vergleichsweise wenig drin. Es sind ein paar gute Ideen, finde ich auch, wie zum Beispiel genau dieses Zerlegen und man sieht eben, ob die Gliedmaßen dann losgelöst vom Körper, aber auch nicht so wirklich. Also da gibt es schon gute Momente, die auch treffend sind, aber es ist ein gutes Zeitporträt, also einfach ein guter Rückblick auf die Zeit. Ich finde es einfach sehr, sehr reizvoll, weil ich war nicht dabei, ich war viel zu jung. Also ich war dabei, aber ich war viel zu jung. Und ich gucke einfach gerne aufs Jahr 1982 zurück, aber auch mit so einem gewissen Ekel, möchte ich sagen, also wenn ich das hier so sehe.
Mhm. Ja, ich glaube aber, das mag aber auch die Message sein oder eben die Intention des Films, weil ich glaube, er ist halt in seinem satirischen Ansatz sehr bissig, in seiner Reflexion seiner eigenen Zeit deutlich weniger liebevoll als Ferrara beim Driller Killer. Dieser Film möchte ohne expliziten erhobenen Zeigefinger aber schon vor eben genau dieser Welt warnen, des Scheins und des Seins, der schillernden Mediencharaktere und was eben im Kopf einsamer Teenies irgendwie so abgehen kann.
Und der gefährlichen Männer vor allem, möchte ich sagen.
Ja,
also bis auf den Postboten sind die ja alle furchtbar.
Ja, danke, dass
du. Und teilweise bedrohlich, möchte ich sagen.
Ja, durchaus, durchaus. Schwieriges Ding oder ein unangenehmer Film, aber nicht im Sinne von, der ist eklig, sondern er ist schwer verdaulich.
Oh ja, das ist sehr schön.
Hast du das Wortspiel mitbekommen? Ja? Ich habe es auch mal versucht. nicht nur immer du.
Ich habe eine Sekunde gebraucht, aber das natürlich habe ich.
Genau. Nee, aber auch gut, durchaus. Gibt eben so ein paar Punkte, bei denen ich irgendwie dachte, ach, gerade was eben so die schauspielerischen Leistungen angeht und so. Aber und irgendwie nerviger, sehr eintöniger Soundtrack nach einer Weile zumindest, weil er eben sehr repetitiv ist.
Ja, klar.
Aber ambitioniert und grundsätzlich schönes Zeugnis für 82 einfach. Ich finde es ganz cool. Also auch wiederum ganz, ganz froh, ihn jetzt mal gesehen zu haben, auch wenn ich ihn vermutlich von alleine nicht aufgesucht hätte.
Freue mich doch. Blick zurück aufs West-Berlin, wollte ich sagen, auf das Westdeutschland des Jahres 1982.
Ja.
Und irgendwie damit auch Teil meiner Kindheit, wird auch nicht so wirklich bewusst erlebt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es dir einigermaßen gut gefallen hat, weil ich habe die beiden Filme ausgesucht, auch mit der Hoffnung, dass es dich ein bisschen reizt.
Ja.
Ich bin aber auch ehrlich gesagt einigermaßen happy darüber, dass wir uns auch in unseren Kritikpunkten wie auch Lobhudeleien einigermaßen einig sind. Ich wollte doch eine Sache erkennen. Ich glaube, dieses flache Schauspiel funktioniert in zwei, drei Szenen tatsächlich ganz gut. Zum Beispiel bei dieser Liebesbekundung. Das habe ich mir doch gemerkt, wenn sie sagt, ich liebe dich. Und er dann einfach mit 10 Sekunden Verzögerung sowas sagt wie nicht nur ich sowas, er sagt dann, ich dich auch. Mhm. Ich denke mir,
Das nehme ich dir sofort ab, ja.
Ja, da funktioniert dann einfach aber auch dieses sehr, sehr flache, gleichförmige Schauspiel. Das ist da wiederum ganz wunderbar. In anderen Szenen wiederum, ja, wünscht man sich etwas mehr Emphase, aber meine Güte.
Ja.
Dann darf man nicht diese Genussbusch anheuern wahrscheinlich. Hat ja seinen Zweck erfüllt. Match ist reingegangen, aber ich glaube, man hat mehr darüber geredet, als dass der Film wirklich Kasse gemacht hat. Und
er war indiziert auch, oder? Ist 2003, wenn ich
Er war indiziert und er ist immer noch mit einer FSK 18 Freigabe belegt.
Ah ja.
Nun gut. Würde ich jetzt nicht weiter kommentieren. Nö. Müssen wir auch nicht. Nächste Woche, Jugendfreier. Ja. ein Film, der, glaube ich, ab 12 oder ab 16 Jahren freigegangen ist, der noch und nöcher auch im Fernsehen lief und zumindest in meiner Kindheit oder in unserer Kindheit und Jugend. Sag mal.
Genau, weil den hatte ich nämlich rausgekramt und der ist ab 16. Oh. Wir reden nämlich über The Day of the Jackal, der Schakal aus dem Jahr 1973 mit Edward Fox und Michael Lonsdale.
Michael Lonsdale ist ja Franzose, ne?
Ja. Ja. Ja, wir hatten, dennoch heißt er Michael Lonsdale.
Ja, stimmt. Wir hatten im Kontext von Bond viel über ihn geredet, glaube ich.
Genau, natürlich, ja. Drax.
Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr aufs Wiedersehen, weil tatsächlich ein Film, den ich seit, wir haben uns schon im Vorfeld verständigt darauf, dass wir den beide nicht gesehen haben, seit das Bruce Willis Remake im Jahre Pi mal Daumen 2000 ins Kino kam.
Ja, und, ich würde sogar sagen, eher so irgendwo zwischen 97 und 99, würde ich jetzt schätzen. Ja, aber ja.
Es gab so eine.
Kam und ging.
Es gab viele relativ ähnliche Crime-Streifen mit Bruce Willis in dieser Zeit, die ich immer alle so zusammenwerfe, wie das Mercury-Puzzle und dergleichen. Ja. Und das war eben einer von diesen. Und ich glaube, der alte Film ist bemerkenswerter. Ich freue mich sehr drauf von Fred Zinnemann. Dann nächste Woche, aber nur für Menschen, die uns bei Patreon unterstützen. Und
hinter der Paywall.
Vielen Dank dafür. Aber vielen Dank so oder so, falls ihr uns zuhört. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ohne dafür Geld loszuwerden, hinterlasst uns doch eine nette iTunes, Apple Podcast, Rezension, Spotify-Bewertung, wie auch immer, empfehlt uns weiter, damit wäre uns sehr geholfen.
Genau.
Dankeschön.
So. Och, danke von meiner Seite und bis dann.
Bis dann, ciao.
Tschüss.